Curaçao, 5. April 1853, Nummer 8, liebe Mutter. Von Santo Domingo schrieb ich dir am 22. März Nummer 7 und ging am 23. März abends in See mit dem holländischen Schoner Amicitia. Der kompletten Windstille wegen mussten wir bis zum nächsten Mittag an der Küste liegen bleiben. Da machte sich aber der Ostwind auf und jagte uns in 2 Tagen durch die ganze karibische See, so dass wir am Ostermorgen Land sahen und gegen 10 Uhr die westliche Spitze der Insel Curaçao dublierten. Unsere schneeweiße Amicitia flog wie ein Schwan durch die Wellen und wir hofften gegen Abend in den Hafen von Curaçao einzulaufen. Leider fand es sich aber, dass sich zwischen der Insel und dem Festlande einer jener periodischen Meeresströmungen eingestellt hatte, und da wir ohnehin unsere Richtung geändert hatten, so dass der Wind 3/4 gegen uns war, so bemerkten wir bald genug, dass wir einen harten Kampf zu bestehen hatten. Vergebens kreuzten wir 36 Stunden lang die Küste hinauf und kamen oft so weit, dass wir schon die Festungswerke von Curaçao sehen konnten. Jedes Mal warf uns aber dann die Strömung zurück und nach allen Anstrengungen mit Segel und Steuer waren wir schließlich wieder an derselben westlichen Spitze. Eine solche Reise ist verdrießlich komisch. Der Himmel ist heiter, das Meer prächtig und der Wind gut. Man begreift gar nicht, warum man nicht weiterkommt. Aber die Strömung, die so unscheinbar ist, wird unwiderstehlich, wenn man einmal von ihr gepackt ist. Als der Kapitän sah, dass alle Mühe umsonst war, gingen wir in einen kleinen Hafen, Saint-Michel genannt, am Ostermontag, abends 8 Uhr vor Anker und marschierten zu Fuße nach Curaçao, der Stadt, in welcher wir gegen 11 Uhr nachts ankamen. Unser Zug war komisch genug. Voran ging ein Neger mit einem Kinde auf dem Arme, dann folgte ich mit der Mutter einer jungen Frau von Santo Domingo. Hinter uns ging ein junger Geistlicher aus Sevilla in Spanien, auf einer Missionsreise begriffen. Auf dem Schiffe trug er gewöhnliche Kleider, so wie wir aber den Fuß ans Land setzten, zog er Schuhe und seidene Strümpfe an und einen langen schwarzen Talar, während er das Haupt mit einem jener großen Hüte krönte, in denen Brasilio in Rossinis Barbier von Sevilla erscheint. 1 Fuß breit und 4 Fuß lang. Der Bequemlichkeit wegen knüpfte er den Talar während der Reise über dem Hintern zusammen, so daß er wie ein schwarzer Storch aussah, der sein Nest auf dem Kopfe trägt. Ihm folgte ein Doktor aus Domingo mit seiner Frau und einem Sohne, der unter jedem Arm einen Hahn trug. Da der Herr Vater besonderer Liebhaber von Hahnengefechten war und um keinen Preis länger seine trefflichen Kampfhähne den Widerwärtigkeiten des Meeres auszusetzen wünschte. Der Diener des Doktors, ebenfalls 2 Hähne tragend, folgte. Ein halbnackter brauner Junge, Paulino genannt, trug die nötigste Bagage der Doktorin. Jetzt kam das Zentrum des Zuges, nämlich ein Esel mit einem alten, magern Pfaffen aus Domingo auf dem Rücken. Der arme Mann war so von der See erschöpft, dass ihm der einzige Esel des Hafens von Saint-Michael einstimmig zuerkannt wurde. Der alte Herr trug einfache schwarze Kleider und einen großen Strohhut. 2 Chorknaben führten den Esel, und nun kam hinter dem Esel nochmals ein Pfaffe, nämlich ein dicker Domherr aus Santo Domingo im violetten Talar und mit Spitzen behangen. Mühsam schleppte er sich weiter, von einem kleinen Negerjungen geführt. Diesem Umstande, dass wir 3 Pfaffen an Bord hatten, schrieb der Kapitän, ein echter protestantischer Holländer, die ganze Meeresströmung und alle unsere Drangsale zu. Eben dieser Kapitän folgte dem Domherrn, denn der ehrliche Seemann, da sein Schiff einmal vor Anker war, wollte seine Passagiere auch selbst bis an Ort und Stelle bringen. Andere weniger interessante Gesellschafter machten den Schluss des Zuges, den der sogenannte Kommandant von St. Michael, ein Holländer, samt seinen 8 Söhnen, sämtlich Mulatten. für einen Taler per Kopf schützend begleitete. Dieser Zug bewegte sich bei Sternenschein über die felsigen Berge von St. Michael nach Curaçao. Bisweilen schrie unser Kind, bisweilen seufzte der dicke Domherr. Dann krähte einer der Kampfhähne und mitunter verwickelte sich auch einer der Passagiere in den Stacheln der Kakteen, die als schreckliches Unkraut die ganze Insel überwuchern, und stolperte zwischen die Beine des Esels oder den Talar des Domherrn, um erst nach vielfachen Verwünschungen die rechte Straße wieder zu erreichen. In meinem Leben habe ich keinen abenteuerlicheren Spaziergang gemacht. So kamen wir denn, zwar glücklich, an Ort und Stelle. Unsere Bagage kam aber erst 5 Tage später an und ich versäumte daher ein Schiff nach Puerto Caballo und weiß zur Stunde noch nicht, wann ich nach der festen Küste abfahren kann. Inzwischen besah ich die Stadt Curaçao. Sie liegt unmittelbar an der See und hat einen trefflichen Hafen, dessen Eingang 2 starke Forts beschützen. Die Straßen sind breit und die Häuser sind aus Stein erbaut, ein holländischer Stil, mit wunderlichen Giebeln. Reinlichkeit und Ordnung herrscht überall, und wenn man nicht die sengende Sonne hätte, so könnte man sich ganz in das alte Holland versetzt glauben. Die Sonne ist hier wahrhaft grausam heiß, und da es nie regnet, so ist die ganze Insel eine ausgebrannte Wüste, in der nur Kakteen wachsen, so groß, wie ich sie noch nicht gesehen habe. Bäume gibt es fast gar nicht. Da die Bevölkerung von Curaçao auf den Handel und nicht auf den Ackerbau angewiesen ist, so weiß man sich über sein Ungemach zu trösten. Ziegenfelle und Strohhüte sind die einzigen Produkte der Insel, die 1/3 weiße und 2/3 schwarze Bevölkerung hat. Letztere sind Sklaven. Mein Papier geht wieder zu Ende, also bis auf Weiteres. Hoffentlich befindest du dich wohl, liebe Mutter, der Frühling kommt jetzt zu euch. Grüße ihn von mir und außerdem alle unsere Lieben daheim. Von Herzen, dein Georg. Punkt. Sir Robert Schomburg gab mir einen Brief an den Governor von Curaçao, seine Exzellenz von Elsevier, der mich gestern sehr artig empfing. Er ist ein alter, lustiger Holländer von sehr einnehmenden Manieren. Zu Hause als Staatsmann wohlbekannt.